Innen, außen. Willkommen zum Podcast von Yoga Me Home, deinem Yoga-Studio für zu Hause. Mein Name ist Philipp Strom und ich spreche hier mit meinen Gästen über Yoga und das liebe Leben. Mein heutiger Gast ist die Danja Lutz. Danja bildet Yogalehrerin in Tantra-Yoga aus. Sie leitet das Programm Dedicated für Selbstständige und Unternehmerinnen. Außerdem ein Gruppenprogramm und das nennt sie der Weg der Mystikerin. Sie begleitet Menschen in One-on-One-Sessions und sie betreibt auch einen Podcast. Liebe Danja, schön, dass du da bist. Freut mich auf dich.
Vielen Dank für die Einladung, Philipp. Ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch.
Du hast heute selbst schon Podcast aufgenommen.
Ich habe schon Podcast aufgenommen für Himmelarsch und Zwirn, meinen Podcast, eben, den ich mit meiner Kollegin Susanna Mühlbacher jetzt schon einige Jahre habe.
Ein glorreicher Titel, Himmelarsch und Zwirn. Worum geht es bei euch im Podcast?
Um Himmelarsch und Zwirn. Im Sinne von, wir hatten den Titel eigentlich spaßhalber. Wir haben mir nicht gedacht, dass wir ihn dann wirklich nehmen. Wir haben so gelacht drüber und haben uns ordentlich lustig gemacht. Und dann haben wir gemerkt, der passt eigentlich perfekt, weil Himmel für das Spirituelle, Arsch für die ganzen Schlammaktionen, die wir hier auf dieser Erde veranstalten. Mhm. Schlamm- und Scheißhaufaktionen. Also all diese Dinge, die eben nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen. Und die dann die Spiritualität und den Himmel auch eigentlich erst richtig spannend machen. Und der Zwirn für das Alltägliche. Also auch, was ja gerade, ob man da jetzt Tantra nimmt oder die Mystik, das sind alles Begriffe für spirituelle Traditionen, wo das alltägliche Menschsein einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt.
Ja. Mhm. Spannend, den gibt es schon lange. Also liebe Zuhörerinnen, mal vorbeischauen, Himmel, Arsch und Zwirn, überall, wo es Podcasts gibt. Mit Danja und deiner Kollegin, sagst du den Namen nochmal, ich habe es nicht mitbekommen.
Susanna Mühlbacher, genau.
Susanna Mühlbacher, sehr schön. Jawohl. Du hast es eben gerade schon angesprochen, in deinem Leben spielt Mystik eine große Rolle. Mhm. Ich finde das sehr spannend, weil das hört man so selten. Man hört von Spiritualität in unserer Yoga-Bubble, natürlich, klar. Aber die Mystik ist dem ja eigentlich gar nicht so weit. Was ist Mystik für dich?
Mhm. Wow, sehr, sehr schöne, sehr große Frage. Ich schaue mal, wo ich beginne. Es ist Mystik für mich persönlich ist meine eigene Liebesgeschichte mit Gott. Es ist dieses mich zuwenden immer wieder dem, was ich noch nicht weiß, was ich nicht auf den ersten Moment mit dem Verstand und mit meiner Ratio durchblicken kann. Und das aber, das habe ich in meinem Leben eigentlich schon immer mehr als Einladung gesehen, mich anders diesen Dingen und Situationen zuzuwenden, als dann mit der Ratio vielleicht. Und es ist ein Weg der direkten Erfahrung. Es ist dieses, ich lasse da ganz rein, was gerade passiert. Und das trifft natürlich im menschlichen System ganz schnell auf unsere Schutzmechanismen. Wir alle haben ein Bild installiert von uns, wer wir glauben zu sein, was da alles dazugehört an Merkmalen. Und das filtert ja im Normalfall ganz, ganz stark, was wir erleben. Und packt es dann normalerweise gleich mal in eine Schublade hinein, sodass es für uns passt oder eben auch nicht passt. Und Mystik ist für mich dieses, ich mache mich ganz auf und schaue mit körperlichen Augen in die Situation hinein. Ich lasse ganz, ganz durchgehen, was diese Situation gerade an Schönheit beinhaltet, aber auch an Schwierigkeiten beinhaltet. Und ich glaube, man könnte es vielleicht mit kurzen Begriffen übersetzen als Mystik ist für mich die direkte Erfahrung des Lebens. Ja, also nicht aus einer Idee heraus, wie das Gespräch mit Philipp jetzt zu laufen hat und worüber wir da jetzt sprechen. Und natürlich kann man sich vor einem Gespräch auch überlegen, was vielleicht die Themen sind. Aber wichtiger ist für mich, währenddessen offen zu sein und zu spüren, wo uns dieses Gespräch eigentlich hinführen will, worum es gehen will. Ja.
War das schon immer so bei dir? Warst du schon als Mädchen, als kleines Mädchen so, dass du die Welt so wahrgenommen hast?
Ja. Ich bin die kurze Geschichte davon, ich bin ein Einzelkind und bin in der ärgsten österreichischen Pampa aufgewachsen. Also Landleben ist noch eine Untertreibung. Es war wirklich übelstes Landleben. Und ich war sehr viel allein in meinem Mädchen- und Kindsein. Und das hat in den Sommerferien geheißen, dass ich einfach viel Zeit mit mir verbracht habe. Und die habe ich im Wald verbracht. Und da habe ich halt im Wald dann so mir mit Ästen, habe ich mir Häuser gebaut und dann habe ich die Moossuppe gekocht. Und ich hatte tatsächlich immer schon so einen etwas schräg beäugten Zugang dann von manchen Menschen auch zum Tod, zum Sterben. Also ich habe immer die toten Tiere zum Beispiel zusammengesammelt und habe sie dann eingegraben. Ich hatte neben meinem Waldhaus, hatte ich den Waldtierfriedhof. Und ich habe da immer gebetet für sie und habe das Vaterunser gesungen. Also ich hatte immer einen sehr, sagen wir mal, also der Tod war immer ganz, ganz speziell. Der spielt ja auch in der Mystik wie auch im Tantra eine große Rolle. Aber mein Zugang war, das hat sich schon sehr früh gezeigt, war ein sehr, ich würde gar nicht sagen interessiert von, dass mich da interessiert hätte von, was da genau passiert, sondern ich war fasziniert davon, wie das halt ein Kinderhirn bis zu dem Grad, wie es es begreifen kann, also eigentlich mehr vom Herzen her zu merken, da ist ein Tier, das noch lebendig war und aus dem ist in irgendeiner Form das Leben herausgewichen. Das hat mich als Kind schon angeregt dazu, obwohl ich das nicht wusste, dass man das so tut, eine Art Ritual für dieses Tier zu veranstalten. Ja, und das habe ich halt dann gemacht in dem Feld, in dem ich zu Hause war, nämlich mit der Oma viel in der Kirche gewesen und die Oma viel beim Beten gesehen. Und dann habe ich halt auf die Gebete zurückgegriffen, die ich da gekannt habe. Aber ich habe schon immer geliebt, dieses ganz drinnen sein, auch hat viel mit nicht immer selbstgewählte Einsamkeit zu tun oder Alleinsein. Also als Kind, das hat sich halt auch so ergeben durch unser Wohnsetting und dass ich ein Einzelkind war. Aber damit umgehen zu lernen, hat mich sehr gelehrt, mit dem, was ich habe, zurechtzukommen und da irgendwie auch das Beste draus zu machen. Ja, also ich habe das war tatsächlich ab Kindesbeinen, ja.
Betest du heute noch oder was sind Gebete für dich? Ist das ein Teil deiner Praxis?
Absolut. Gebete ist die Praxis.
Was ist ein Gebet für dich? Ist das ein. Ich muss mal so eine plumpe Frage stellen. Für wen? Also, es ist ja ein Gebet, ist im weitesten Sinne ja ein inneres Gespräch, ein innerer Dialog. Und jetzt im klassisch-christlichen Sinne betet man zu Gott, kann man ja so sehen. Mit wem sprichst du, wenn du betest?
Mit Gott. Also da bin ich ganz oldschool. Mein Gebet ist ein
absolut oldschool österreichisches Land.
Ja. Oldschool österreichisches Land, aber auch oldschool. Das ist ja das Interessante. Ich bin oldschool österreichisches Land, habe den klassischen Weg durchgemacht von Christentum total ablehnen. Also in Aufgewachsenerinnen, die harten Gefängnisgrenzen, sag ich mal, die teilweise über die Kirche entstanden sind. Also so fühlt man sich zumindest, habe ich mich so gefühlt, dann voll hinter mir zu lassen, die Spiritualität, aber dann vermissen, den Sinn im Leben vermissen, dann wie viele von uns in Richtung Asien aufzubrechen und da etwas zu finden, wo man etwas wie zu Hause fühlt, ja, also wo man merkt, wow, da ist etwas, das gibt Sinn in mein Leben hinein. Und dann gemerkt, und ich hatte eine totale Ablehnung eine Zeit lang zum Beispiel gegen das Wort Gott. Und das ist über den Tantra, über den Yoga, bin ich da sehr stark in einen Prozess gekommen von Frieden machen einfach. Dass Gott nicht etwas ist, was als Bild abgebildet werden kann oder was ja darüber hinausgeht, über alle Eigenschaften, die der Mensch einem Gott geben könnte. Ja, da gibt es ja etwas, das noch mehr in die Transzendenz geht. Ich denke da auch an Merkmale wie weiblich oder männlich. Also der Gott, zu dem ich spreche und mit dem ich mich beschäftige, der hat kein Geschlecht. Ja, das ist eine Instanz.
Und du hast eben gesagt, habe ich das richtig verstanden, Gott ist für dich Friedlichkeit, Frieden? Ist das so?
Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber Gott ist, was ist Gott für mich? Gott ist ein allumfassendes, ja, es hat mit Frieden zu tun, es sind wirklich die Qualitäten, es ist allumfassend. Gott holt mich aus dem Dilemma, dass sich alles nur um mich selbst dreht. Gott zeigt mir einen Weg, des über mich selbst hinauszugehen, sogar in den schlimmsten Momenten meines Lebens, also da, wo man wirklich Leid und Schmerz erfährt, nicht hängen zu bleiben in dem und dann ein Narrativ jetzt auch des Opfers oder des Leidens drum zu bauen, sondern Gott hilft mir immer wieder in das Angebundensein und in das allumfassende Netzwerk der Lebewesen hier auf diesem Planeten, aber auch des Planeten selbst, aller Energien, die hier sind, wieder eingebunden zu sein. Also er hilft mir eigentlich immer wieder aus dem Herausgefallensein. Und wenn ich aus dem Ganzen herausgefallen bin, dann bin ich ja auch zu einem gewissen Grad eigentlich aus mir selbst herausgefallen. Mhm. Aus diesem Herausgefallensein wieder in Anbindung zu kommen, wirklich wieder, ich sehe ihn gerade so, ich operiere in meinem Kopf ganz stark mit Bildern. Also ich habe immer ganz starke Bilder, so wie einen Steigbügelhalter. Ja. Der hält mir den Steigbügel und ich kann wieder aufs Pferd aufsteigen und wieder mit der Gruppe mitreiten sozusagen. Ja. Also es ist was Allumfassendes. In Verbindung bringen, dass Frieden auf jeden Fall eine immense Kraft von Liebe, also eine Strahlkraft, die dich erfüllt und die, aber ich würde wirklich sagen, das, was sich durchzieht, merke ich jetzt gerade beim Sprechen, ist, dass es geht schlichtweg und das klingt vielleicht so auf eine ungute Art für viele Menschen, auch oldschool. Ich muss sagen, ich musste auch mit vielen Begriffen wieder Frieden machen, aber es geht nicht um mich. Ja? Also wir haben ja alle, wir leben auf einem Planeten und ich glaube, wir haben ja alle, wenn wir jetzt so einander fragen würden, was die Vision für das gemeinsame Sein hier ist, liegen wir wahrscheinlich alle recht ähnlich, was wir uns wünschen. Und manchmal, woran ich so verzweifle manchmal, wenn ich hier sitze und mir dann überlege oder sehe, wie wir alle versuchen, dorthin zu dieser Vision zu kommen. Wir wissen, glaube ich, alle irgendwo in uns, dass es da nicht exklusiv um die einzelnen Bedürfnisse der Menschen die ganze Zeit gehen kann und sich jeder nur um das eigene Universum drehen kann, sondern dass etwas passieren muss in uns, was uns zellulär verstehen lässt in unseren Körpern und auch die Kraft gibt, darüber hinauszugehen, eben Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht tun wollen, aber wo wir merken, wir müssen sie tun, weil es für die Gemeinschaft einfach notwendig ist. Mhm. Ja.
Du triffst bei mir so einen Nerv, weil ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir so diese, ich nenne es immer ganz gern, die Metaebene verloren haben, diese übergeordnete, die über den Bedürfnissen und Wünschen, so berechtigt sie alle auch sein, unseres jeden einzelnen Individuums, die darüber hinausgehen, wo wir uns treffen können. Ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, gerade wie in den westlichen Gesellschaften, die anderen kenne ich ja, selbst die westlichen kenne ich so gut, finde ich, aber die anderen schon gar nicht, uns fehlt so eine gemeinsame Vision von dem, wo wir hin wollen überhaupt, ne? Wie das sein könnte, und verlieren uns sehr in so Kleinteilen wie Social Media, To-Do-Listen, Meinungen über X oder Y und solche Sachen. Ne? Vielleicht kann uns ja der gemeinsame Glaube helfen. Wir sind jetzt natürlich so eine Generation, ne? Du und ich, wir sind ja ähnlich alt, so Ende 30, ja. Mitte 40. So was. So mittendrin einfach, ne?
Mittendrin, genau.
So mittendrin. Wir sind natürlich so eine Generation, wir tun uns, glaube ich, gefühlt, würde ich jetzt so sagen, ich hoffe, ich tue niemandem Unrecht, aber ich glaube eher schwer mit Glauben, ne? Deswegen finde ich das so bemerkenswert, dass du dein Glauben auch so lebst, auch drüber sprichst. Und wir sind jetzt auch immer, wenn wir zusammen drehen und dann danach noch irgendwie beim Tee zusammen hocken, da geht es nie um Kleinigkeiten, da geht es immer gleich um die großen Dinger, Gott, Freiheit, Frieden und so Dinger. Ich liebe das sehr. Aber es sticht heraus. Und ich glaube auch, vielleicht hat unsere Generation ein bisschen diesen Zugang dazu verloren, weil die Kirche, und ich darf es, glaube ich, mal so sagen, ein bisschen versaut hat auch. Ne? Da ist ja ganz viel wunderbar Schönes, auch im christlichen Glauben sowieso. Die Kirche hat halt echt viel verbockt und verbockt sie noch immer. Ich glaube, davon darf man sich emanzipieren und seinen eigenen Weg wieder finden. Wir sind schon so, ich habe hier lauter Stichpunkte natürlich auf meinem Zettel, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Gleich nur kurz abgedriftet. Was ist Tantra? Du kommst eigentlich aus dem Tantra-Yoga, so, ne? Mhm. Was kannst du das mal kurz... Ganz kurz, ich weiß, das ist wieder keine ganz kleine Frage, aber so ganz grob für Leute, die jetzt so sagen, okay, ich kenne Yoga, weil ich mache Asanas, war im Studio und so weiter und ich weiß auch ein bisschen Meditation hat damit auch zu tun. Aber kann man das so mal ganz kurz überreißen, ohne dass wir jetzt ein komplettes Ansonsten einfach bitte, liebe Leute, googeln, was ist Tantra, aber mal kurz, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben. Mhm.
Prinzipiell muss man mal dazu sagen, wenn ich in einem Yogastudio Asana mache, praktiziere, dann ist da schon Tantra drinnen, weil ohne Tantra wäre die ganze Asana-Geschichte, die Körperlichkeit des Yoga nie so entstanden. Das heißt, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, den, glaube ich, viele Menschen, so wenn man von außen drauf schaut, scheint das wie zwei komplett verschiedene Systeme zu sein, Tantra und Yoga. Und das ist so ein erster wichtiger Punkt, der mir am Herzen liegt, zu sagen, sobald ich eine Matte irgendwo ausrolle und dort Asanas praktiziere, habe ich einen tantrischen Aspekt mit drinnen. Ich habe auch einen yogischen mit drinnen. Ja, also das ist auch so wichtig, warum ich meine Ausbildung nicht eine Ausbildung in Tantra nenne, sondern in Tantra-Yoga, weil wir sehr wohl yogische Techniken praktizieren. Also die Technik kam ganz oft aus dem Yoga. Für mich ist der Körper rundherum, wenn der Tantra ist, dann ist ein sehr großer Unterschied zu vorangegangenen Traditionen, spirituellen Traditionen, dass die Körperlichkeit nicht überwunden werden will. Also Tantra zeichnet sich für mich dadurch aus, dass es keinerlei Bestrebungen gibt, sich aus dieser Gesellschaft herauszunehmen, sich aus irgendwelchen scheinbar moralisch schwierigen Dingen, ja, oder gerade die Sexualität ist so ein Thema, die in vielen Traditionen wie überwunden werden will, wie durch einen, wie soll man sagen, wie durch einen Zauberspruch im Sinne von, ich will es nicht mehr spüren, also stelle ich mich drüber. Und wir haben ja gesehen, wo das auch hinführen kann. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen diese Kräfte einfach integrieren in unser Leben, in unser Menschsein, auch tatsächlich in unsere spirituelle Praxis, sich damit auseinanderzusetzen, was die Schattenthemen sind, die auch die Körperlichkeit und ich meine, der Körper ist etwas, was in vielen Traditionen als schmutzig, als minderwertig angesehen wurde und was vor allem in den östlichen Traditionen natürlich auch schwingt, dadurch, dass das in der, soll man sagen, in der Sozialisierung, wo Tantra oder Yoga herkommt, also wir sprechen hier von einem Kastensystem, wo Mädchen nichts wert sind, etc. Das heißt, das zieht sich natürlich auch in die Traditionen hinein. Und Tantra ist da etwas, was diesen Punkt einfach aufmacht und sagt, wir schauen da einfach, wir geben den Deckel vom Topf herunter und konfrontieren uns mit der Realität. Ja, also du kannst im Tantra mit Göttinnen praktizieren, wo du wirklich als Opfergabe jetzt nicht die schönen Opfergaben gibst, sondern wo es um Urin, um Ausscheidung, um Regelblut etc. geht. Also diese Ebene wegzunehmen von, das ist grauslich, das ist eklig und das ist schön, das ist gut. Also eine non-duale Tradition wie Tantra eine ist, führt halt den Geist ganz schnell an Punkte, wo er eine starke Meinung hat von richtig und falsch und das ist Gott und das ist nicht Gott. Und Tantra ist für mich wie der liebevolle Raum, wie dieser Körper, wo uns die Techniken zur Verfügung gestellt werden, wo wir experimentieren können und üben können, unsere harten Meinungen, dieses Schauen aus einer gewissen moralischen Instanz heraus auch einfach zu verlernen und Gott wieder lernen, überall zu sehen. Was nicht bedeutet, dass man alles gutheißen muss, das ist ein wichtiger Unterschied.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Also wenn ich richtig verstehe, korrigiere mich, ist Tantra im Prinzip eine Art, ja, alles willkommen zu heißen, nichts abzulehnen, was da in mir kreucht und fleucht, genau, an Gefühlen, Gedanken und bis hin zu Körpersäften und Ausscheidungen, mich eben in meiner Ganzheit anzunehmen und nicht nur mich natürlich, sondern auch andere Menschen und alles, was sie auf dem Planeten vorfinden. Und jetzt, wie du eben gerade richtig sagst, so, jetzt nehme ich alles an, stell fest, was da alles ist, es ist ja unglaublich viel. Man neigt natürlich auch schnell dazu, überfordert zu sein. Und wie gehe ich denn da jetzt mit um? Also verleitet mich das nicht erst recht dazu, jetzt die Dinge in gut und schlecht einzuteilen? Beziehungsweise anders gefragt, muss ich nicht auch irgendwie manchmal ein bisschen die Dinge einteilen in jetzt vielleicht nicht gut und schlecht, aber für mich jetzt richtig oder nicht richtig? Ich muss ja irgendwie ein Bewertungssystem, kein Beurteilen, aber so ein gewisses Bewertungssystem ansetzen, damit ich Orientierung habe in meinem Leben, sonst gehe ich ja lost.
Absolut. Und das
Wie
ist
gehst du damit um?
Was du ansprichst, Philipp, ist ein ganz ein riesiger Bypass, den ich auch oft sehe, der mir oft bewusst wird in dieser westlichen spirituellen Szene, von im Sinne von, ja, es ist alles Gott, also ist alles okay. Ja, und wir können dann miteinander umgehen, so wie wir wollen, weil es ist eh alles okay und es ist alles Gott. Das ist eine der großen Gefahren. Ich versuch's zu erklären, was dahinter steckt. Aus einer körperlichen Empfindung heraus, ist dieses Unterscheiden zwischen das entspricht meinen Werten und das entspricht nicht meinen Werten, ist extrem wichtig. Aber was nicht mehr dranhängt, ist dieses, vielleicht kennen auch die Zuhörer das oder du, Philipp, diese Aufruhr, die damit einhergeht. Ja, also oft, wenn wir mit dem Zeigefinger durch die Welt gehen und ganz stark einteilen in, nein, das ist auf keinen Fall und da, und das andere ist alles so super, und dann kommt das Überhöhen der, gerade in der spirituellen Szene, der Lehrer und so weiter. Also dieses, da hat es eine sehr starke emotionale Aufladung meistens und eine sehr starke Identifikation meines Ichs mit meiner Meinung. Das hat man in den vergangenen Jahren sehr häufig erlebt, wenn zum Beispiel Menschen unterschiedlicher Meinung zu großen Themen zusammengekommen sind, dass das ausgereicht hat, dass der eine sich einfach nur von der Meinung des anderen angegriffen gefühlt hat, nur weil es eine andere Meinung war. Und es nicht sozusagen die vollkommene hundertprozentige Überschneidung der Bubble gegeben hat. Und ich empfinde das, wenn man sich da einlässt auf diesen tantrischen Weg, man, absolut, ich bin bei dir, man muss unterscheiden, man muss sich mit Werten ausrichten in einer, je größer die Klarheit, desto besser, mit einer großen Klarheit von, wofür stehe ich? Ja, was sind die Qualitäten, die auch oldschool, die Tugenden, die mein Leben gestalten, die mein Leben wie eine Basis, eine Grundlage schwingen. Aber von dem heraus kann ich dann viel emotionsbefreiter, weil wenn ich in meinen Werten stehe, dann bin ich nicht abhängig davon, ob jemand anderer meiner Meinung ist oder nicht. Ja, dann ist es vielleicht unangenehm, dass man zusammentrifft und sagt, okay, wir sind vollkommen unterschiedlicher Meinung, aber man hat ein Standing. Und da führt, aus meiner Erfahrung hat mich der Tantra hingeführt, dass ich für mich stehen kann und aber sehr klare Entscheidungen treffen kann. Das ist nicht in meinem Leben, das ist keine Beziehung, die ich führen möchte. Aber ohne diesen, manchmal ist der moralische Zeigefinger, manchmal ist aus anderen Gründen dann eine Rechtfertigung und ein Schlechtmachen dieser Menschen, die nicht sozusagen in mein Leben zu passen scheinen oder die Situationen. Und das muss nicht sein. Ich weiß nicht, ist es rausgekommen, was ich meine?
Ich glaube schon. Ich habe mir, das ist klar geworden. Ich habe dann in meinem Kopf gerade so eine Spiralschleife gehabt und habe gedacht, okay, es geht darum, natürlich nicht so schnell über Meinungen zu urteilen und andere Menschen, sondern, und dann sagtest du, es ist wichtig, seine eigenen Werte zu kennen und auch zu denen zu stehen. Und dann habe ich mich gefragt, während du so gesprochen hast, was passiert denn jetzt, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die zwei grundsätzlich verschiedene Werte in sich tragen, sich aber doch einigen müssen? Weil, weißt du, witzigerweise, es kommt immer wieder in letzter Zeit in meinem Leben und in meinen Gesprächen hier das Thema auf. Toleranz ist total easy, solange zwei Leute danach einfach getrennte Wege gehen können. Jo, mei, kann jeder machen, was er will. So, da sind wir alle unglaublich tolerant. Aber was machen wir denn, wenn wir zusammen wohnen müssen in dem Haus? Mhm. Und er hat so unterschiedliche Werte. Das ist dann echt die Meisterklasse.
Absolut.
Da weiß ich dann immer nicht so, also kann ich mich natürlich in Toleranz üben, aber was bedeutet es, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Wünschen und Bedürfnissen, wenn Toleranz bedeuten würde, dass ich mit meinen Wünschen und Bedürfnissen dann immer das Nachsehen habe, dann kann ich ein paar Mal sagen, gut, habe ich halt das Nachsehen, ich bin stark, ich mache meine Praxis und so weiter. Aber wenn das immer so ist oder wenn es so weit geht, dass einzelne Personen oder gar Bevölkerungsgruppen dann vollkommen auf der Strecke bleiben. Ich finde es schwierig. Also ich finde, Werte natürlich ist sicherlich eine tiefere Ebene als Meinungen. Aber manchmal denke ich, es ist immer noch eine Ebene von individuellem Plus, Minus. Hast eine Antwort? Vielleicht auf die Schnelle für mich?
Ja, ich glaube auf die Schnelle nicht. Ich gebe dir recht, es hat natürlich eine starke persönliche Note an Wert. Ja. Also wenn jetzt meine Werte sind, keine Ahnung, Mitgefühl und Vergebung und Aufrichtigkeit. Aber es ist schon viel mehr als Meinung, weil ja meine Praxis ist, und das hat wieder damit zu tun, über mich hinausgehen zu müssen, es auch anzuwenden, wenn mein Kopf sagt, ich habe jetzt echt keinen Bock drauf, das anzuwenden. Ja. Also das zu dem Part, ja.
Lass mich anders fragen, welche, hast du dir deine Werte, sind die bewusst für dich? Kennst du die?
Ja.
Kannst du so ein bisschen Werte-Dropping machen? Was leitet dich? Nee, im Ernst gefragt, wir sprechen immer so über Werte und so und manchmal weiß ich nicht, ob Leute das wirklich so klar haben für sich und bei dir vermute ich, du hast es, deswegen frage ich dich. Was sind so Grundwerte, die dich leiten und wie beeinflussen die dich wirklich in deinem Alltag so?
Sie sind, bevor ich das Dropping mache, sie sind tatsächlich, wenn sie die Basis meiner Schwingungsfrequenz sind, so ich spüre sie mal sehr energetisch, diese Welt. Also wenn die Werte in mir installiert sind und ich mich immer wieder danach ausrichte und das nicht erst seit gestern, dann merke ich sofort an meinem Zustand, wenn ich diese Werte verlasse. Zum Beispiel in Beziehungen ist für mich ein ganz wichtiger Wert, ist Klarheit. Und ich habe irgendwann... Ich dachte immer, das ist ganz interessant nämlich auch, ich dachte immer, mein wichtigster Wert sei Liebe. Und ich habe dann irgendwann auch eine körperliche Übung, man könnte sagen, eine Aufstellungsarbeit damit gemacht. Und ich habe gemerkt, dass für mich ein sehr hoher Ausdruck von Liebe Klarheit ist. Also dass ein Mensch, dass ich einem Menschen in voller Klarheit sagen kann, wie es mir geht und wo ich stehe. Und dass der Mensch, der mir gegenüber ist, das auch tut. Und das Arge ist, das ist ja manchmal brutal schmerzhaft, aber das ist für mich ein höherer, es ist ein absolut hoher Wert für mich, weil ich so gemerkt habe, dadurch können sich Beziehungen entwickeln, die ich leben möchte, die eine Tiefe haben, die ist so unglaublich schön, weil dann zwischen Menschen wie so eine Vertrauensbasis auch wächst, wenn man sich zutraut, sich in dieser Klarheit zu begegnen und nicht, ich komme aus einem, jetzt beginnt ein bisschen ein Seelenstrip, ich bin ein Mensch, der kommt aus einem Aufgewachsensein von, wie viele von uns wahrscheinlich, sehr schwer sich tut mit Nein sagen. Ja, also Nein zu sagen, ist für mich ein absoluter Wachstumsprozess gewesen. Und was da dran, also da dran gehängt ist, von Ängsten, meine Beziehungen zu verlieren und dann eine Überheblichkeit des spirituellen Egos, das dann später gekommen ist, von Liebe ist genug, mit Liebe kann ich jede Beziehung sozusagen gerade biegen und heilen und nur ich muss wollen und dann passt das schon. Irgendwann habe ich gemerkt, ich fürchte mich einfach nur, mein Nein auszusprechen und mein Nein zu leben. Und irgendwann war dann auch der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, nein, die Beatles hatten nicht recht. Liebe ist nicht genug. Es gibt Situationen, wo Liebe nicht ausreicht, wo du selbst zugrunde gehst daran, wenn du versuchst, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, die dir einfach nicht gut tut. Und es war ein langer Weg, lange Jahre von Lernen, einfach dann irgendwann mein Nein ganz klar auch aufs Tablett zu legen und das zu leben. Und darum, Klarheit bedeutet für mich, in unserem menschlichen Sein Ja und Nein gleichwertig zu verwenden. Also, dass keines irgendeine Konnotation von das ist besser wie das andere hat, sondern zwei Ausdrucksweisen des Menschseins, die dazu beitragen, dass Missverständnisse und dadurch auch ganz viel Leid verhindert werden kann in Beziehungen.
Ja. Und wir uns, das habe ich gerade so gedacht, während du gesprochen hast und dadurch ja irgendwie auch viel echter begegnen können. Ne? Weil oft sind Beziehungen ja so ein, oft ein bisschen, ich sage es mal ein bisschen salopp, ein bisschen so ein Affentanz. Ja,
ja.
Also es gibt ja so Floskeln, die wir jetzt uns zuwerfen, also jetzt mal als schlimmste Seite davon. Und aber selbst in engeren und Liebesbeziehungen ist man nicht immer ganz ehrlich, weil man fürchtet, welche Konsequenzen das hat. Und dann drückst mal lieber so ein bisschen rum und dann geht's schon irgendwie, dann wird hier ein bisschen Honig und da ein bisschen anderes drauf geschmiert. Und dann ist das, ja. Und es, so wie du sagst, es bietet die wirkliche Chance, sich wirklich zu begegnen. Ja, erfordert natürlich auch echt ganz schön Mut, ne?
Total.
Und erfordert dann auch den Mut, die Konsequenz dann auszuhalten. Also Respekt, wenn es gelingt.
Nicht, dass es immer gelingt, aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich lieber weniger Beziehungen habe in meinem Leben, aber die dafür wirklich in dieser Tiefe. Und das heißt nicht, dass man jede Woche Kontakt haben muss, aber wenn man sich begegnet, dass da eine Präsenz ist, dass da auch wirklich, dass ein Treffen nicht ist von, ja, weil wir ausgemacht haben, drum komme ich halt jetzt, sondern dass da Interesse einfach auch besteht, dass man dem anderen begegnet. Und das ist natürlich so, wie du gesagt hast, Meisterklasse ist Paarbeziehung, vielleicht auch mit Kindern. Also das habe ich ja auch alles erlebt. Mein Kind ist mittlerweile ein großes, aber das ist natürlich absolute Meisterklasse, weil es wenig Ausweichmöglichkeiten gibt, sondern du bist halt in dieser einen Wohnung oder in diesem einen Haus und musst es halt irgendwie ausschnapsen.
Ja, ich stecke mittendrin, gerade erst einen veritablen Streit zu Hause hinter mich gebracht. Aber ich glaube, wir haben es wieder gekittet mit
viel Honig.
Mit einer guten Mischung aus Honig und Aufrichtigkeit. Schön. Ich glaube, es hat funktioniert. Schön. Ich hoffe, sie denkt jetzt nichts anderes, wenn sie das hört. Danja, ich habe keine Uhrzeit. Wir plaudern schon eine Weile. Wir versuchen nicht nur 30 Minuten anzupeilen. Die haben wir schon geknackt, gell?
Die 30 Minuten noch nicht ganz, weil wir hatten ja ein ordentliches technisches Vorbereitungsmanöver.
Super, von dem her, glaube ich, haben wir noch ein bisschen. Das hat heute nicht so gut geklappt, deswegen sehe ich auch die Uhrzeit hier gerade nicht. Sehr schön, das freut mich, dann haben wir noch Zeit. Du hast uns einen Text mitgebracht auch.
Oh, wow. Es war ja auch eher kurzfristig und ich habe dann so mein Buch in die Hand genommen und habe mir da mal.
Ja, weil ihr Lieben da draußen, ich glaube, was wir über Danja, weißt du was, bevor wir zu deinem Text kommen, lass uns noch kurz über deine Programme sprechen.
Okay.
Weil, okay. Ich glaube, dann verstehen die Leute so ein bisschen besser, was du tust, was so dein Zugang ist. Du bildest Yoga-Lehrerin im Tantra-Yoga aus, haben wir, glaube ich, darüber schon gesprochen, eine sehr lebensbejahende, integrierende Art und Weise Zugang zum Leben. Ich würde sagen, das können wir skippen.
Nicht unbedingt für Yogalehrer. Es ist einfach für Menschen eine Ausbildung. Du musst nicht Yogalehrer sein, weil das tatsächlich ein großer Part dieser Ausbildung ist, es einfach mit sich selbst in die Tiefe gehen zu können. Und das, was wir hier auch besprochen haben, durch die Methoden und Techniken, die uns der Tantra zur Verfügung stellt, in diesem Safe Space, zu entdecken, die man dann natürlich auch weitergeben kann, wenn man Lehrer ist, aber man muss nicht. Also das ist mir ganz wichtig. Es ist nicht nur für Yoga-Lehrer.
Mhm. Ja. Okay. Dann hast du ein weiteres Programm, was ich sehr spannend finde. Das nennst du Dedicated und richtet sich an selbstständige Unternehmerinnen. Und es geht, wenn ich es richtig verstanden habe, aber korrigiere mich, darum, ein Unternehmerdasein für sich zu finden, was nicht ständig einem mehr und mehr und mehr hinterher hetzt, sondern so eine gewisse ehrliche, aufrichtig Natürlichkeit hat, vielleicht sogar.
Oh, Natürlichkeit finde ich ein ganz schönes Wort und das habe ich so noch gar nicht gedacht, aber das trifft sehr, das Unternehmen als, ich glaube, man merkt schon in meinem Sprechen in den letzten 30 Minuten, es geht viel um Energie. Und so führe ich auch mein Unternehmen. Und das ist der Ansatz, den ich weitergebe. Dein Unternehmen ist nichts, wo du die ganze Zeit nur reinbuttern musst, sondern das wächst natürlich durch deine Zuwendung und durch deine Aufmerksamkeit und deine Energie. Aber das ist wie eine eigene Entität, die mit der du kreierst. Also das ist tatsächlich eine energetische Wesenheit, mit der du gemeinsam Business machst. Und das ist so, es hört sich jetzt vielleicht, wenn man nur so ein bisschen drüber spricht, so, ja, aber was habe ich davon? Zum Beispiel hat man davon, dass wenn man so Business macht, dass man merkt, es ist nicht schlimm, wenn ich mal, keine Ahnung, krank bin oder auf Urlaub gehe, vielleicht kennst du das oder andere, die selbstständig sind am Anfang einer Selbstständigkeit, glaubt man ja, man ist unentbehrlich und nichts läuft ohne einen. Und das mag so bis zu einem gewissen Grad tatsächlich stimmen, aber hat auch viel damit zu tun, dass die Identifikationsfläche von, viele sagen ja auch, ich bin mein Business, so stark ist, dass da etwas entstanden ist, was es uns vom Gefühl her fast unmöglich macht, uns ein Stückchen zu entfernen, weil dieser Satz, ich bin mein Business, so die Realität meines Business auch prägt. Und was dann natürlich auch mit, wenn ich den Selbstwert kopple an den Preis meiner Angebote und solche Dinge, wird es schwierig. Also da ein bisschen auseinander zu dividieren, das ist so ein grundlegendes Prinzip von dieser Ja, es ist eine Ausbildung, ich habe es Kohorte genannt. Es hat sehr viel Energie von einfach einer Kreisform, einem gemeinsam sich gewisse Dinge anzuschauen unter meiner Führung oder unter meiner Leitung. Und dann aus diesem Auseinanderdividieren ganz neue Wege zu finden, Business leben zu können, wo du gesagt hast, Natürlichkeit, sich nicht mitreißen zu lassen von den gängigen Normen, was Erfolg zum Beispiel ist, sondern wirklich zu schauen, was brauche ich? Was brauche ich, dass mein Business mich nährt? Wie viel ist für mich genug? Und wie kann man Formen schaffen, dass das in einer sehr unaufgeregten, nervensystemschonenden Art und Weise vonstatten geht? Ja.
Ich finde Erfolg ja überhaupt ein sehr interessantes Konzept.
Ja.
Macht sehr Sinn, da mal drüber nachzudenken an dem einen oder anderen Punkt im eigenen Leben. Erfolg ist ein Wort, was wir sehr schnell glauben zu definieren. Und wie du eben gerade sagtest, wir definieren es oft über klassische Standards wie, ne? Karriereposition, Kohle auf dem Konto, Haus oder auch nicht und solche Sachen. Und tatsächlich sind wir ein viel, viel komplexere Wesen. Erfolg kann man auch in Beziehungen haben, zum Beispiel. Ich finde, eine schöne Ehe zu führen, ist ein großer Erfolg.
Zum ja, Beispiel. Total. Ja. Zum Beispiel. Für
man
mich war zum Beispiel ein großer.
Man darf das Wort hier ruhig auch gebrauchen, finde ich. Ich finde es wirklich Erfolg. Ja.
Und Erfolg ist auch Nein zu sagen zum Beispiel. Also für mich war ein großer Erfolg, ich kann mich noch genau erinnern, zum ersten Mal Nein zu sagen und das wirklich mit dem dann umgehen zu können, was das als Konsequenz hatte. Also auch das kann Erfolg sein, total.
Weil es dich näher zu dir selbst bringt und da sind wir schließlich immer noch immer im Yoga-Podcast, auch wenn es manchmal nicht, jedes zweite Wort ist nicht bei uns Yoga, aber es geht noch immer um dasselbe Thema. Der Weg der Mystikerin ist ein Programm, was bei dir bald startet, führt uns ein bisschen zum Anfang unseres Gesprächs zurück, zur Mystik, auch zum Christentum. Erzähl mal, worum geht's da?
Der Weg der Mystikerin ist der erste Teil einer Reihe, die sich dann nächstes Jahr fortsetzen wird, die im ist zum Überbegriff der Church of Love stattfindet. Church of Love ist ein Begriff, der vor ein paar Jahren zu mir gekommen ist, den ich auch seitdem immer wieder als Hashtag verwende und den ich immer gebrauche, wenn es um klassisch, mystisch oder auch christliche Themen geht. Also mir ist tatsächlich das Urchristentum ein großes Anliegen. Ich spreche da, wenn ich von Urchristentum spreche, habe ich mich vor allem auseinandergesetzt mit den sogenannten Nakamadi-Schriften. Das sind Schriften, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Ägypten gefunden wurden, mehr oder weniger gut konserviert im Wüstensand. Also da ist wirklich einiges vom ersten Jahrhundert nach Christus erhalten geblieben, mit Evangelien, die eben nicht in den Regelkanon aufgenommen worden sind, weil sie einfach in der Wüste lagen. Und diese Texte haben mein Herz im Sturm erobert. Die haben so eine Rohheit, so eine Seinsheit, eine Natürlichkeit, fast schon eine Banalität und halt ganz im Stil von Jesus, im Sinne von, man muss schon mit dem Körper zuhören, dass man es versteht, hier im Kopf wird man es nicht zusammenkriegen. Und halt eine Welt eröffnen, die sehr einlädt, zurückzukommen, für mich persönlich zu den Wurzeln zurückzukommen, Frieden zu finden mit dem, was meine Ahnen gelebt haben als Spiritualität. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben, zurückzukommen zur Grund- und Urbotschaft des Christentums. Und das ist die der Liebe, der horizontalen Liebe im Sinne von der Menschen untereinander. Und ich glaube, über die Mystik habe ich vorher eben schon gesprochen, um es nochmal zusammenzufassen. Was wir hier lernen beim Weg des Mystikers, ist einfach die Grundpraktiken, wie ein Mystiker praktiziert. Und das kann man zusammenfassen mit ein paar Schlagworten. Wie, es geht nicht um das Besondere, nicht um das Spezielle. Es geht um das Alltägliche, das, was du jeden Tag erlebst. Es geht zu lernen, was es überhaupt bedeutet, eine direkte Erfahrung zu machen. Ich drücke das gerne aus mit dem Satz, wie ist dieser Moment, bevor du dir einen Gedanken darüber gemacht hast. Das ist die direkte Erfahrung. Und das braucht Übung. Das ist etwas, was die meisten von uns nicht gut können, bis gar noch nicht sich überlegt haben, dass das eine Möglichkeit wäre, so zu leben. Also das, bevor die Sprache einsetzt. Was ist die Erfahrung dieses Moments? Und darauf aufbauend, ein tiefes Eingehen sozusagen in das alltägliche Leben zu finden und diese Liebesgeschichte mit Gott, wo du mich ganz am Anfang gefragt hast, was es für mich ist, diese Liebesgeschichte mit Gott einfach zu pflegen, ja, sich einfach gewahr zu werden, dass ich eine bestimmte Kraft, eine bestimmte Art von Anbindung kann mir keine Beziehung auf der Horizontalen geben. Das geht sich nicht aus. Und es wird sogar, man sieht es ganz oft, dass wenn Menschen hoffen, dass der Partner, die Partnerin, die Kinder die Art von Liebe geben können, zurückgeben, dieses ist, sie sich eigentlich von einer Instanz, die nur die Instanz Gott geben kann, wie auch immer man es nennen mag. Ja, manche Menschen mögen es Natur nennen oder Mutter Erde oder wie auch immer. Ich finde es schön, tatsächlich das Wort Gott zurückzubringen, weil es so aufgeladen ist mit Verfehlungen und Verletzungen und viel Leid, dass diesem Wort einfach anhaftet. Und das wieder rauszuschälen und Frieden zu machen, Vergebung zu praktizieren, Verständnis zu entwickeln, ohne es schön zu reden, sondern das sind viele Dinge verfehlend passiert. Aber wir haben die Kraft, weiterzugehen. Genau, die Essenz zu finden.
Die Essenz wieder zu finden.
Genau. Mhm. Und das ist eben also der Weg der Mystikerin bezieht sich genau auf dieses, erstens zurückzufinden ins Urchristentum und zweitens so zu praktizieren, wie ich es verstehe. Und da gibt es sicher verschiedene Meinungen, wie das Urchristentum auch praktiziert hat. Ja, sehr viel rauszugehen, sehr viel einfach zu sein unter den Menschen, sehr viel nicht die großen Predigten zu verkünden, sondern einfach durch meine Präsenz des Mitgefühls, der Nächstenliebe, der Würde, Gnade, das sind alles so Begriffe, Barmherzigkeit, die sind aus dem klassischen Christentum und eher verstaubt. Ja. Aber die haben eine große, große Kraft in diesen Tagen füreinander, dieses Dasein einfach, egal ob ich dich kenne oder nicht kenne. Ja.
Und außerdem One-on-One-Sessions, sei hier einfach noch kurz gesagt, ist ein großer Teil deines Alltags, ne, dass du Menschen einzeln begleitest.
Ja.
Danja, ich sehe schon, wir kommen jetzt langsam wirklich leider zum Ende, aber ich sehe schon, es war nicht unser letztes Gespräch, das ist ja das Schöne an dem Podcast, der kann sich ja wiederholen, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Du hast uns, jetzt kommen wir zu dem Teil, noch einen Text mitgebracht, ich weiß auch nicht welchen, ich bin gespannt, ich weiß nur, du schreibst sehr gerne, du schreibst sehr schön, ich war vorhin kurz auf deine Website, ihr Lieben, auch schaut in die Shownotes, da findet ihr natürlich alle Links. Magst du was zu sagen zum Text oder einfach beginnen?
Der Text ist aus meinem Lyrikband Krönung des Herzens. Der Untertitel ist ein poetischer Reiseführer in die Selbstliebe. Hat 5 Kapiteln vom Schlamm in den Himmel und wieder zurück in den Schlamm. Also er ist so wie ein archetypischer Weg des Menschseins, den wir auf diesem Planeten während unseres Lebens viele Male wiederholen. Von diesen Abgründen, wo wir das Gefühl haben, oh mein Gott, wie soll ich wieder rauskommen? Und dann in einer lyrischen Form, in einer Gedichtform, diese Schritte von, okay, die Sonne geht wieder auf. Ach, irgendwie spüre ich, es kommt Erleichterung. Und dann beginnt man wieder seinen Weg zu gehen, lernt dabei Dinge, die einem zu einer Heldin, so heißt dieses Kapitel, der neuen Zeit machen, wo man merkt, wow, es geht einfach alles um die Kraft eines offenen Herzens und wie wir immer mehr lernen können mit jeder Rundung, mit jeder Kreisbewegung, die wir machen, vom Schlamm zum Himmel, aber auch bei schwierigen Situationen das Herz offen halten zu können. Und dann in den Himmel auf Erden einzugehen. Also da auch da spielt in der, ich sag mal, Nomenklatur, das Christentum hat mich da sehr begleitet, dass der Himmel ja nichts ist, was irgendwo ist, sondern hier und jetzt, sonst ist er gar nichts.
Recht vor unseren Füßen. Meine alte These, das Paradies ist genau da draußen. Wir müssen es nur endlich kapieren.
Ja, Christentum würde sagen, es ist in dir drinnen.
Ja, genau.
Und ich habe jetzt gar nicht so genau geschaut, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein Text, der mich vorher angesprungen hat, von zweiten Kapitel, nämlich durch den Sumpf warten. Also noch eines, wo es eher knackig rangeht, ja, das Leben und wo wir uns nicht ganz so leicht tun. Vom Kopf her, der wird sich jetzt vielleicht denken, oh, Himmel wäre schöner gewesen, aber vielleicht passt es auch gerade zu der Zeit, wo wir den Podcast aufnehmen und lass uns mal gucken. Was ist in uns berührt?
Wer Transformation, glaube ich, wirklich anstrebt, muss leider in den Dreck reinsteigen. Es hilft ja alles nichts. Deshalb sind leider wir da vielleicht ganz richtig aufgehoben.
Ja. Vielleicht, ja. Wird Sinn machen, dass es gerade da ist, dieses Textel. Ja. Vielleicht magst du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch ein paar Atemzüge nehmen, kurz den Körper spüren. Und diese Worte gar nicht so sehr versuchen, mit dem Kopf zu verstehen und sie irgendwie zu interpretieren, sondern dich im Körper davon berühren zu lassen. Und der Text heißt Entscheidung. Salziger Nebel bricht die Sonnenstrahlen. Mein Blick sucht Halt in der Ferne. Ein magisches Ziehen nach draußen, dorthin, wo der Ozean den Himmel verschlingt. Zischen und Bersten, unberechenbar. Das Meer nimmt mich mit, gierig, der Sog hinaus. Ein Tor in meinem Herzen öffnet sich, mit brandendem Leben tobst du hinein, beseitigst alle Spuren, wäscht weg, löscht aus. Ich schreie das alte Gerümpel in dein Tosen. Nimm mich mit, Meer, nimm mich mit. Ich lass alles gehen, lass alles hinter mir. Bring mich an den Ort, wo du den Himmel verschlingst. Gewaltige Wasser brechen über mir zusammen. Salz in der Kehle, Unendlichkeit in den Ohren. Es durchfährt mich, jetzt oder nie. Ich tauche auf in dein Glitzern hinein, am Beginn ein Atemzug.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Ich kann dir nichts dazu sagen, finde ich. Es darf
voll
so stehen bleiben.
Ja.
Liebe Danja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, mal wieder mit dir über Gott und wirklich die Welt geplaudert zu haben. Mehr über Gott als die Welt vielleicht. ich freue mich. Schön, dass du bei Yoga Me Home dabei bist. Ihr lieben Zuhörerinnen, nochmal gesagt, Weg zu Danja findet ihr über die Shownotes. Mit Danja gibt es natürlich auch Videos auf Yoga Me Home, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr Lust habt, an einem ihrer Programme teilzunehmen, die meist Jahresprogramme sind, ist das richtig? Oder länger gehen, zumindest umfangreicher sind?
Meistens der Weg der Mystiker zum Beispiel ist jetzt nur die Einführung ein Wochenende Ende November.
Ah, okay.
Also das ist mal knackig, auch vielleicht um mich kennenzulernen, wenn jemand Lust hat, da reinzuschauen.
Ja. Danja, alles Liebe, auf bald.
Danke Philipp für die Einladung, es war ein Volksfest und auf bald. Mach's gut.
Gerne wieder. Außen, innen.